Die Veden in Person fuhren mit ihren Gebeten fort, indem sie sagten: Lieber Herr, dein unpersönlicher Aspekt wird in den Veden wie folgt beschrieben. Du hast keine Hände, doch du kannst alle Opfer, die dir dargebracht werden, entgegennehmen. Du hast keine Beine, doch du kannst schneller laufen als jeder andere. Du hast keine Augen, doch du kannst alle Geschehnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sehen. Du hast keine Ohren, doch du kannst alles hören, was gesagt wird. Und obwohl du keinen Geist hast, kennst du alle Wesen und ihre vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Handlungen. Und trotzdem weiß niemand, wer du bist. Du kennst alle. Doch niemand kennt dich. Deshalb bist du die älteste und die höchste Persönlichkeit. An einer anderen Stelle in den Veden heißt es: Du brauchst nichts zu tun. Du bist so vollkommen in deinem Wissen und deiner Macht, dass sich allein durch deinen Willen alles manifestiert. Niemand kommt dir gleich und niemand überragt dich. Vielmehr ist jeder dein ewiger Diener. Diese Aussagen der Veden erklären, dass der Absolute weder Beine, Arme, Augen noch Ohren oder einen Geist hat und dennoch durch seine Energien handelt und die Bedürfnisse aller Lebewesen erfüllen kann. Wie in der Bhagavad Gita erklärt wird, sind seine Arme und Beine überall. Er ist alldurchdringend. Die Arme, Beine, Ohren und Augen der Lebewesen bewegen sich und handeln unter der Führung der Überseele, die im Herzen eines jeden Lebewesens weilt. Wenn die Überseele nicht gegenwärtig wäre, könnten sich die Arme und Beine nicht bewegen. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist so allumfassend, unabhängig und vollkommen, dass er, obwohl er keine Augen, Beine und Ohren besitzt, in der Ausführung seiner Handlungen von niemandem abhängig ist. Im Gegenteil, alle anderen sind im Gebrauch ihrer verschiedenen Sinnesorgane von ihm abhängig. Solange das Lebewesen nicht von der Überseele inspiriert und geführt wird, kann es nicht handeln. Die Tatsache ist also, dass die absolute Wahrheit in ihrem höchsten Aspekt eine Person ist. Doch weil sie, die höchste Person, durch ihre verschiedenen Energien wirkt, die den groben Materialisten nicht sichtbar sind, glauben diese, sie sei unpersönlich. Wenn man zum Beispiel das Gemälde einer Blume betrachtet, so kann man darin die Kunstfertigkeit einer Person wahrnehmen, und man kann verstehen, dass die Komposition des Bildes, die Farbkombination und die vielen anderen Elemente die sorgfältige Aufmerksamkeit des Künstlers erfordert haben. Ein Gemälde, das blühende Blumen darstellt, weist also eindeutig auf das Schaffen eines Künstlers hin. Aber weil der abgestumpfte Materialist nicht fähig ist, die Hand Gottes in solchen Kunstwerken, wie es die wirklichen Blumen in der Natur sind, zu erkennen, kommt er zu dem Schluss, die absolute Wahrheit sei unpersönlich. In Wirklichkeit ist der Absolute eine Person. Aber das bedeutet nicht, dass er von irgendetwas abhängig ist. Er braucht nicht zu Pinsel und Farbe zu greifen, um die Blumen zu malen. Seine Energien wirken so wunderbar, dass es scheint, als seien die Blumen ohne die Hilfe eines Künstlers entstanden. Die unpersönliche Auffassung von der absoluten Wahrheit wird von Menschen mit geringer Intelligenz angenommen, weil diejenigen, die sich nicht im Dienst des Herrn beschäftigen, nicht verstehen können, wie der Höchste handelt. Ja, sie wissen nicht einmal, wie er heißt. Nur dem Gottgeweihten, mit einer liebevollen, dienenden Haltung, wird die Wahrheit über die Taten und die persönlichen Aspekte des Höchsten offenbart. Wie es in der Bhagavad Gita unmissverständlich heißt, ist der höchste Herr der Genießer aller Arten von Opfern und der Ergebnisse aller Entsagung. Des Weiteren erklärte der Herr: Ich bin der Besitzer aller Planeten. Das ist die Stellung der höchsten Persönlichkeit Gottes. Obwohl er in Vrindavan weilt und sich der Gemeinschaft seiner ewigen Gefährten, der Gopis und Kuhhirtenjungen erfreut, wirken seine Energien unter seiner Führung überall in der Schöpfung, ohne jemals seine ewigen Spiele zu stören. Nur durch hingebungsvollen Dienst kann man verstehen, wie Krishna durch seine unvorstellbaren Energien gleichzeitig unpersönlich und als Person wirkt. Er handelt wie der höchste Kaiser, unter dessen Oberherrschaft viele tausend Könige und Fürsten tätig sind. Die höchste Persönlichkeit Gottes ist der höchste unabhängige Herrscher. Und alle Halbgötter, selbst Brahma, Shiva, der Himmelskönig Indra, der König des Mondes und der König der Sonne, handeln unter seiner Führung. Wie in den Veden bestätigt wird, bewirkt es die Furcht vor der höchsten Persönlichkeit Gottes, dass die Sonne scheint, der Wind weht und das Feuer Wärme abgibt. Die materielle Natur bringt die verschiedensten Manifestationen hervor, sich bewegende und sich nicht bewegende, aber keine von ihnen kann unabhängig vom höchsten Herrn ohne seine Führung etwas tun oder etwas erschaffen. Sie alle gleichen tributpflichtigen, untergebenen Königen, die dem Kaiser ihre jährlichen Abgaben entrichten müssen. Nach vedischer Vorschrift sollte sich jedes Lebewesen von den Überresten der Speisen ernähren, die der Persönlichkeit Gottes geopfert wurden. Die Anweisung für die Durchführung großer Opfer lautet, dass Narayan als die höchste vorherrschende Gottheit des Opfers gegenwärtig sein sollte. Und nach Beendigung des Opfers werden die Überreste der Speisen unter den Halbgöttern verteilt. Dies wird Yajnabhaga genannt. Jeder Halbgott bekommt seinen bestimmten Anteil im Yajnabhaga, den er als Prasadam annimmt. Hieraus wird deutlich, dass die Halbgötter in ihrer Macht nicht unabhängig sind. Sie werden unter der Aufsicht der höchsten Persönlichkeit Gottes als Verwalter verschiedener Bereiche eingesetzt und sie essen Prasadam, das heißt die Speisereste der Opfer. Sie führen die Befehle des höchsten Herrn genau nach seinem Plan aus. Er selbst befindet sich im Hintergrund aller Dinge, während seine Befehle von anderen ausgeführt werden. Es sieht nur oberflächlich so aus, als ob er unpersönlich sei. Mit unseren grobstofflichen, materialistischen Mitteln können wir uns nicht vorstellen, wie die höchste Person über den unpersönlichen Vorgängen der materiellen Natur stehen kann. Deshalb erklärt der Herr in der Bhagavad Gita, dass es nichts Höheres gibt als ihn und dass das unpersönliche Brahman als die Manifestation seiner persönlichen Ausstrahlung ihm untergeordnet ist. In diesem Zusammenhang verfasste Sripad Srila Sridharswami den folgenden Vers. Ich erweise meine achtungsvollen Ehrerbietungen dem Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, der keine materiellen Sinne hat, durch dessen Befehl und Willen aber alle materiellen Sinne tätig sind. Er ist die höchste Kraft aller materiellen Sinne und Sinnesorgane. Er ist allmächtig und er ist der höchste Ausführende aller Dinge. Aus diesem Grunde gebührt es ihm, von jedem verehrt zu werden. Dieser höchsten Person bringe ich meine achtungsvollen Ehrerbietungen dar. Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, dass er Purushottam, die höchste Persönlichkeit ist. Purusha bedeutet Person und Uttama bedeutet Höchste oder Transzendental. Wie Krishna selbst in der Bhagavad Gita erklärt, ist er deshalb als Purushottama berühmt, weil er sowohl zu den fehlbaren als auch zu den unfehlbaren Lebewesen transzendental ist. An einer anderen Stelle sagt der Herr, dass sich jeder in ihm befindet wie die Luft im alldurchdringenden Raum und dass jeder unter seiner Führung handelt. Die Veden in Person fuhren fort. Lieber Herr, du bist jedem gleichgesinnt. Du bist keiner Art von Lebewesen besonders zugetan oder abgeneigt. Alle Lebewesen sind deine Bestandteile. Und sie genießen und leiden unter verschiedenen Lebensbedingungen. Sie sind wie die Funken eines Feuers. Genau wie die Funken über einem lodernden Feuer tanzen, so tanzen alle Lebewesen aufgrund deiner Hilfe. Du versorgst sie mit allem, was sie sich wünschen, und doch bist du nicht für ihre Freuden und Leiden verantwortlich. Es gibt die verschiedensten Arten von Lebewesen. Halbgötter, Menschen, Säugetiere, Bäume, Vögel, Reptilien, Bakterien, Würmer, Insekten und Wasserlebewesen. Und sie alle genießen und leiden in ihrem Leben, während du ihre Grundlage bist. Es gibt zwei Arten von Lebewesen, die Nityamuktas, die ewig Befreiten, und die Nityabhadas, die ewig Bedingten. Die Nityamukta-Lebewesen befinden sich im spirituellen Königreich, und die Nityabhadas befinden sich in der materiellen Welt. In der spirituellen Welt befinden sich sowohl der Herr als auch die Lebewesen in ihrem ursprünglichen Zustand, so wie leuchtende Funken in einem Feuer. Der Herr ist in der materiellen Welt in seinem unpersönlichen Aspekt überall gegenwärtig. Aber dennoch haben die Lebewesen, die sich in der materiellen Welt befinden, ihr Krishna-Bewusstsein verloren, ebenso wie Funken manchmal aus dem lodernden Feuer fallen und ihre ursprüngliche Leuchtkraft verlieren. Einige der Funken fallen auf trockenes Gras und entzünden ein neues großes Feuer. Dieses Beispiel bezieht sich auf die reinen Gottgeweihten, die sich der leidenden und unschuldigen Lebewesen erbarmen. Der reine Gottgeweihte erleuchtet die Herzen der bedingten Lebewesen mit Krishna-Bewusstsein. Und so kommt das lodernde Feuer der spirituellen Welt selbst in der materiellen Welt zum Vorschein. Einige der Funken fallen auch ins Wasser, wo sie augenblicklich ihr ursprüngliches Leuchten verlieren und fast erlöschen. Mit diesen Funken werden die Lebewesen verglichen, die unter den groben Materialisten geboren werden, wo ihr ursprüngliches Krishna-Bewusstsein fast vollständig erlischt. Andere Funken wiederum fallen auf den Boden, wo sie weder richtig brennen noch erlöschen. Auf diese Weise gibt es Lebewesen, denen es gänzlich an Krishna-Bewusstsein mangelt. Lebewesen, die auf einer Zwischenstufe stehen, und solche, die sich vollständig im Krishna-Bewusstsein befinden. Die Halbgötter auf den himmlischen Planeten, wie Brahma, Indra, Chandra, der Sonnengott, der Mondgott und viele andere Halbgötter, sind alle Krishna-bewusst. Die Menschen stehen auf einer Stufe zwischen den Tieren und den Halbgöttern, und deshalb gibt es einige, die mehr oder weniger Krishna-bewusst sind, und andere, die das Krishna-Bewusstsein völlig vergessen haben. Die Lebewesen dritten Ranges, die Tiere, Pflanzen, Wassertiere und Wasserpflanzen, haben ihr Krishna-Bewusstsein völlig vergessen. Dieses in den Veden angeführte Beispiel von den Funken des lodernden Feuers ist sehr hilfreich, um die Lage der verschiedenen Arten von Lebewesen zu verstehen. Doch über allen Lebewesen steht die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna oder Purushottam, der immer von allen materiellen Bedingungen frei ist. Hier könnte man die Frage stellen, warum die Lebewesen durch Zufall in die verschiedenen Lebensbedingungen gefallen sind. Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zuerst verstehen, dass der Zufall für die Lebewesen keinen Einfluss haben kann. Zufall gibt es nur für unbelebte Dinge. Wie in den vedischen Schriften erklärt wird, besitzen die Lebewesen Wissen, und deshalb werden sie Chaitanya genannt, was wissend bedeutet. Ihr Dasein unter bestimmten Lebensbedingungen ist deshalb nicht zufällig. Es wurde vielmehr durch ihre eigene Wahl herbeigeführt, denn wie gesagt, verfügen sie alle über Wissen. In der Bhagavad Gita sagt der Herr: Gib alles auf und ergib dich einfach mir. Dieser Vorgang, durch den man die höchste Persönlichkeit Gottes erkennen kann, steht für alle offen. Doch es bleibt immer der Wahl des Lebewesens überlassen, diesen Vorschlag anzunehmen oder abzulehnen. Im letzten Teil der Bhagavad Gita sagt Sri Krishna ganz offen zu Arjuna: Mein lieber Arjuna, ich habe dir nun alles erklärt. Alles Weitere hängt von deiner Wahl ab. Ebenso ist auch die Tatsache, dass die Lebewesen in die materielle Welt gekommen sind, auf ihre eigene Entscheidung zurückzuführen, die materielle Welt zu genießen. Es ist nicht etwa so, dass Krishna sie in die materielle Welt geschickt hat. Die materielle Welt wurde für den Genuss der Lebewesen geschaffen, die den ewigen Dienst des Herrn aufgeben wollten, um selbst die höchsten Genießer zu werden. Wenn sich ein Lebewesen Sinnenbefriedigung wünscht und den Dienst des Herrn vergessen will, so erklärt die Vaishnava-Philosophie, dann wird ihm ein Platz in der materiellen Welt zugewiesen, wo es ganz nach Belieben handeln kann, um sich in der Folge Lebensbedingungen zu schaffen, unter denen es entweder genießt oder leidet. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass sowohl der Herr als auch die Lebewesen ewig bewusst sind. Geburt und Tod gibt es weder für den Herrn noch für die Lebewesen. Wenn die Schöpfung stattfindet, bedeutet dies nicht, dass die Lebewesen erschaffen werden. Der Herr erschafft die materielle Welt, um den bedingten Seelen eine Möglichkeit zu geben, auf die Ebene des Krishna-Bewusstseins zu gelangen. Wenn die bedingte Seele diese Gelegenheit nicht wahrnimmt, geht sie nach der Auflösung der materiellen Welt in den Körper Narayans ein und bleibt dort in tiefem Schlaf, bis die nächste Schöpfung stattfindet. In diesem Zusammenhang ist das Beispiel der Regenzeit sehr treffend. Der jahreszeitliche Regen kann als Vertreter der Schöpfungskraft angesehen werden, denn die nach dem Regen feucht gewordene Erde eignet sich sehr gut für den Anbau aller möglichen Nutzpflanzen. Wenn auf ähnliche Weise die Schöpfung stattfindet, indem der Herr über die materielle Natur blickt, erscheinen sofort die Lebewesen in ihren verschiedenen Lebensbedingungen, ebenso wie nach dem Regen die verschiedenen Pflanzen hervorsprießen. Der Regen ist immer der gleiche, doch die Pflanzen, die erscheinen, bilden eine große Vielfalt. Der Regen verteilt sich regelmäßig über das gesamte Feld. Doch entsprechend den Samen, die gesät wurden, sprießen Pflanzen der verschiedensten Arten und Größen aus der Erde hervor. Ebenso bilden die Samen unserer Wünsche eine große Vielfalt. Jedes Lebewesen hat eine bestimmte Art des Wunsches. Und dieser Wunsch ist der Same, der das Lebewesen in einem bestimmten Körper heranwachsen lässt. Dies wird von Rupa Goswami mit dem Ausdruck Papa Bija erklärt. Papa bedeutet sündhaft. All unsere materiellen Wünsche müssen als Papa Bija, Samen von Sünden, betrachtet werden. Die Bhagavad Gita erklärt, dass unser sündhafter Wunsch darin besteht, dass wir uns dem höchsten Herrn nicht ergeben wollen. Der Herr versichert uns deshalb in der Bhagavad Gita: Ich werde dich vor den Auswirkungen aller sündhaften Wünsche beschützen. Diese sündhaften Wünsche zeigen sich in den verschiedenen Arten von Körpern. Deshalb kann niemand den höchsten Herrn beschuldigen, er sei voreingenommen, weil er einem bestimmten Lebewesen diesen Körper gegeben habe und einem anderen Lebewesen jenen. Alle Körper der 8.400.000 Lebensformen werden den individuellen Lebewesen entsprechend der Ausrichtung ihres Geistes zugewiesen. Die höchste Persönlichkeit Gottes, Purushottam, gibt ihnen lediglich die Möglichkeit, so zu handeln, wie sie es sich gewünscht haben. Und wenn die Lebewesen verschiedenen Handlungen nachgehen, dann nutzen sie einfach nur die vom Herrn gegebenen Möglichkeiten. Die Lebewesen werden aus dem transzendentalen Körper des Herrn geboren. Die Beziehung zwischen dem Herrn und den Lebewesen wird in den vedischen Schriften erklärt, wo es heißt, dass der höchste Herr all seine Kinder erhält, indem er ihnen gibt, was immer sie wollen. In der Bhagavad Gita wird dies vom Herrn selbst bestätigt. Ich bin der samengebende Vater aller Lebewesen. Es ist nicht schwierig zu verstehen, dass der Vater zwar für die Geburt der Kinder verantwortlich ist, dass die Kinder dann aber nach ihren eigenen Wünschen handeln. Daher ist der Vater später nicht für das Schicksal seiner Kinder verantwortlich. Jedes Kind kann das Eigentum und die Ratschläge seines Vaters nutzen. Doch obgleich allen Kindern der gleiche Erbteil und das gleiche Maß an guten Ratschlägen zuteil wird, wählt sich jedes Kind, je nach seinen Wünschen, seinen eigenen Lebensweg und genießt bzw. leidet dementsprechend. Ebenso sind die Anweisungen der Bhagavad Gita für alle die gleichen. Jeder Mensch sollte sich dem höchsten Herrn ergeben. Dafür wird sich der Herr seiner annehmen und ihn vor allen sündhaften Reaktionen beschützen. Jedes Lebewesen in der Schöpfung des Herrn bekommt auf gerechte Weise alles, was es zum Leben braucht. Alles, was es auf der Welt gibt, sei es auf dem Land, im Wasser oder in der Luft, steht allen Lebewesen gleichermaßen zur Verfügung. Weil die Lebewesen die Söhne des höchsten Herrn sind, haben sie alle das Recht, sich der materiellen Möglichkeiten zu bedienen, die ihnen der Herr gegeben hat. Doch unglückselige Lebewesen schaffen unerträgliche Lebensbedingungen, indem sie sich gegenseitig bekämpfen. Die Verantwortung für das Kämpfen und das Schaffen günstiger und ungünstiger Lebensbedingungen liegt bei den Lebewesen und nicht bei der höchsten Persönlichkeit Gottes. Wenn die Lebewesen aber die Anweisungen des Herrn in der Bhagavad Gita nutzen und Krishna-Bewusstsein entwickeln, wird ihr Leben erhaben und sie können zu Gott zurückkehren. Manche Menschen behaupten, Gott sei für die Zustände der materiellen Welt verantwortlich, da er diese Welt selbst erschaffen habe. Zweifellos ist er indirekt für die Schöpfung und Erhaltung der materiellen Welt verantwortlich. Jedoch ist er auf keinen Fall für die jeweiligen Lebensbedingungen der Lebewesen verantwortlich zu machen. Die von Gott bewirkte Schöpfung der materiellen Welt wird oft mit der von der Wolke bewirkten Schöpfung einer frischen Vegetation verglichen. In der Regenzeit erzeugen die Wolken die verschiedensten Arten von Pflanzen. Während sie dabei ihr Wasser auf die Erdoberfläche niedergehen lassen, berühren sie selbst niemals den Boden. Ebenso erschafft der Herr die materielle Welt, indem er einfach über die materielle Energie blickt. Diese Tatsache wird in den Veden bestätigt. Er warf seinen Blick über die materielle Natur und so fand die Schöpfung statt. Auch die Bhagavad Gita bestätigt, dass der Herr nur durch seinen transzendentalen Blick über die materielle Natur verschiedene Arten von Wesen erschafft. Sowohl sich bewegende als auch sich nicht bewegende, sowohl lebende als auch tote. Die Schöpfung der materiellen Welt kann daher als eines der Spiele des Herrn verstanden werden. Man bezeichnet die Schöpfung deshalb als eines der Spiele des Herrn, weil er die materielle Welt erschafft, wenn er es wünscht. Dieser Wunsch des höchsten Herrn ist ebenfalls eine ganz besondere Barmherzigkeit, denn er gibt den bedingten Seelen dadurch eine weitere Gelegenheit, ihr ursprüngliches Bewusstsein wiederzuentwickeln und zu Gott zurückzukehren. Deshalb kann niemand den höchsten Herrn wegen der Schöpfung der materiellen Welt kritisieren. Das Thema, von dem wir sprechen, vermittelt ein klares Verständnis von dem Unterschied zwischen den Unpersönlichkeitsanhängern und den Persönlichkeitsanhängern. Die Philosophie der Unpersönlichkeit empfiehlt, in die Existenz des Höchsten einzugehen, und die Philosophie der Lehre empfiehlt, alle materielle Vielfalt aufzulösen. Beide Philosophien werden als Mayavadi bezeichnet. Zweifellos ist es richtig, dass die kosmische Manifestation ein Ende findet und leer wird, wenn die Lebewesen in den Körper Narayans eingehen, um dort bis zur nächsten Schöpfung zu ruhen. Und diesen Zustand kann man auch als unpersönlichen Zustand bezeichnen. Doch wie dem auch sei, all diese Zustände sind niemals ewig. Die Auflösung der Vielfalt in der materiellen Welt und das Eingehen der Lebewesen in den Körper des Höchsten sind nicht von ewiger Dauer. Denn die Schöpfung wird wieder aufs Neue stattfinden, und die Lebewesen, die in den Körper des Höchsten eingegangen sind, ohne ihr Krishna-Bewusstsein entwickelt zu haben, werden bei der nächsten Schöpfung erneut in der materiellen Welt erscheinen. Die Bhagavad Gita bestätigt die Tatsache, dass die materielle Welt immer wieder erschaffen und vernichtet wird. Dies wiederholt sich unaufhörlich. Und die bedingten Seelen, die kein Krishna-Bewusstsein besitzen, kehren immer wieder in die materielle Schöpfung zurück, sobald sie manifestiert wird. Wenn solche bedingten Seelen jedoch die Gelegenheit wahrnehmen, unter der direkten Führung des Herrn Krishna-Bewusstsein zu entwickeln, werden sie in die spirituelle Welt erhoben, von wo sie nicht wieder in die materielle Schöpfung zurückkehren brauchen. Deshalb gelten die Vertreter der Philosophie der Lehre und der Unpersönlichkeitsanhänger als nicht sehr intelligente Menschen, weil sie nicht bei den Lotusfüßen des Herrn Zuflucht suchen. Und weil sie unintelligent sind, nehmen sie die verschiedensten Entsagungen auf sich, um entweder die Stufe des Nirvana, das heißt die Beendigung der materiellen Daseinszustände, oder den Zustand des Einsseins durch das Eingehen in den Körper des Herrn zu erreichen. Sie alle kommen jedoch wieder zu Fall, weil sie die Lotusfüße des Herrn missachten. Im Chaitanya Charitamrita schreibt Krishna Das Kaviraj Goswami, dass Krishna der einzige höchste Herr ist und dass alle Lebewesen seine ewigen Diener sind. Dieses Urteil brachte der Verfasser des Chaitanya Charitamrita zum Ausdruck, nachdem er alle vedischen Schriften studiert und von allen Autoritäten gehört hatte. Seine Erklärung wird hier von den Gebeten der Veden in Person bestätigt. Die Schlussfolgerung lautet daher, dass jeder unter der Aufsicht der höchsten Persönlichkeit Gottes steht, dass jeder unter der Führung des höchsten Herrn dessen Diener ist und dass jeder den höchsten Herrn fürchtet. Nur aus Furcht vor ihm werden alle Tätigkeiten richtig ausgeführt. Jeder ist dem höchsten Herrn untergeordnet, aber der Herr ist den Lebewesen gegenüber nicht voreingenommen. Er ist wie der grenzenlose Himmel. Genau wie Funken in einem Feuer tanzen, so sind die Lebewesen wie Vögel, die am grenzenlosen Himmel fliegen. Einige von ihnen fliegen in großer Höhe, andere etwas tiefer und wieder andere noch tiefer. Die Vögel fliegen also je nach ihren Fähigkeiten in unterschiedlichen Höhen. Doch der Himmel hat nichts mit ihren Flugfähigkeiten zu tun. Ebenso finden wir in der Bhagavad Gita die Erklärung, dass der Herr den verschiedenen Lebewesen je nach ihrer Hingabe verschiedene Stellungen zuweist. Diese unterschiedliche Belohnung der Lebewesen ist nicht auf die Parteilichkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes zurückzuführen. Obwohl sich die Lebewesen in unterschiedlichen Situationen, Lebensbereichen und Lebensformen befinden, unterstehen sie alle stets der Aufsicht Gottes. Und dennoch ist er in keinem Fall für ihre jeweiligen Lebensumstände verantwortlich. Es ist also eine törichte und künstliche Vorstellung zu glauben, man sei der höchsten Persönlichkeit Gottes ebenbürtig. Und noch törichter ist es zu glauben, man hätte Gott noch nie gesehen. Jeder sieht Gott, aber unter verschiedenen Aspekten. Der Theist sieht Gott als die höchste Persönlichkeit, Krishna, das höchste Ziel aller Liebe. Und der Atheist sieht die absolute Wahrheit in Form des Todes. Die Veden in Person beten weiter. Unser Herr und Meister, aus allen vedischen Aussagen geht hervor, dass du der höchste Herrscher bist und dass alle Lebewesen beherrscht werden. Sowohl der Herr als auch die Lebewesen werden als Nitya, ewig, bezeichnet und sind somit der Eigenschaft nach eins. Doch der eine Nitya, der höchste Herr, ist der Herrscher, wohingegen die vielen anderen Nityas beherrscht werden. Das beherrschte individuelle Lebewesen befindet sich im Körper, wo auch der höchste Herrscher als Überseele gegenwärtig ist. Doch die Überseele ist der individuellen Seele übergeordnet und beherrscht sie. Das ist das Urteil der Veden. Würde die individuelle Seele nicht von der Überseele kontrolliert, wie wäre dann die Aussage der Veden zu erklären, dass das Lebewesen von Körper zu Körper wandert und die Folgen seiner früheren Taten genießt und erleidet? Manchmal wird es zu einer höheren Lebensebene erhoben und manchmal wird es auf eine niedere Lebensebene versetzt, Auf diese Weise befinden sich die bedingten Seelen nicht nur unter der Herrschaft des höchsten Herrn, sondern auch unter der Herrschaft der materiellen Natur, durch die sie bedingt werden. Diese Tatsache, dass die Lebewesen vom höchsten Herrn beherrscht werden, ist der eindeutige Beweis, dass die Überseele alldurchdringend ist, wohingegen die individuellen Lebewesen niemals alldurchdringend sein können. Wenn die individuellen Seelen tatsächlich alldurchdringend wären, wie könnte es dann möglich sein, dass sie untergeordnet sind und beherrscht werden? Die Theorie, dass die Überseele und die individuelle Seele gleich seien, ist ein widersprüchlicher Trugschluss, den kein vernünftiger Mensch annehmen kann. Stattdessen sollte man versuchen, die Unterschiede zwischen dem höchsten Ewigen und dem untergeordneten Ewigen zu verstehen. Die Veden in Person kamen deshalb zu folgendem Schluss. O Herr, sowohl du als auch die begrenzten Dhruvas, die Lebewesen, sind ewig. Die Form des unbegrenzten Ewigen wird manchmal als die universale Form beschrieben, und in den vedischen Schriften wie den Upanishaden werden auch die begrenzten Ewigen ausführlich beschrieben. Es heißt dort, dass die ursprüngliche spirituelle Form des Lebewesens so groß ist wie der 10.000. Teil einer Haarspitze. Es wird erklärt, dass das Spirituelle größer als das Größte und kleiner als das Kleinste sein kann. Die individuellen Lebewesen, die ewige Teile Gottes sind, sind kleiner als das Kleinste. Mit unseren materiellen Sinnen können wir weder den Höchsten wahrnehmen, der größer als das Größte ist, noch die individuelle Seele, die kleiner als das Kleinste ist. Deshalb müssen wir das Wissen über das Größte und das Kleinste aus den autorisierten Quellen, den vedischen Schriften, beziehen. Die vedischen Schriften erklären, dass die Überseele im Körper des Lebewesens weilt und die Größe eines Daumens hat. An dieser Stelle könnte man einwenden, wie es denn möglich sei, dass etwas Daumengroßes in das Herz einer Ameise passe. Die Erklärung ist, dass man sich die Daumengröße der Überseele im Verhältnis zu dem Körper des jeweiligen Lebewesens vorstellen muss. Unter keinen Umständen also können die Überseele und die individuelle Seele als identisch angesehen werden, obwohl beide sich im gleichen materiellen Körper aufhalten. Die Überseele befindet sich im Herzen, um die individuelle Seele zu lenken und zu beaufsichtigen. Obwohl beide Dhruva ewig sind, steht das Lebewesen immer unter der Führung des Höchsten. Manchmal bekommt man auch ein anderes Argument zu hören. Weil die Lebewesen aus der materiellen Natur geboren werden, sind sie alle gleich und unabhängig. Demgegenüber erklären die vedischen Schriften, dass die höchste Persönlichkeit Gottes die materielle Natur mit den Lebewesen befruchtet und dass diese erst dann in den verschiedenen Lebensformen erscheinen. Somit ist das Erscheinen der Lebewesen nicht allein auf die materielle Natur zurückzuführen, ebenso wie ein Kind, das von der Mutter geboren wird, nicht von ihr allein hervorgebracht wurde. Das Kind wird vom Mann gezeugt, und erst dann kann es von der Frau geboren werden. Deshalb ist das Kind der Mutter ein Teil des Vaters. Obwohl es so aussieht, als würde die materielle Natur die Lebewesen allein erzeugen, ist sie in Wirklichkeit nicht unabhängig. Nur weil der höchste Vater die materielle Natur befruchtet, sind die Lebewesen in ihr gegenwärtig. Aus diesem Grund kann die Behauptung, die Lebewesen seien nicht die Teile des Höchsten, nicht aufrechterhalten werden. Die einzelnen Teile des Körpers können niemals mit dem ganzen Körper gleichgesetzt werden. Vielmehr ist es der Körper, der die einzelnen Gliedmaßen beherrscht. Ebenso sind die individuellen Teile des höchsten Ganzen immer abhängig und werden immer von ihrem Ursprung beherrscht. In der Bhagavad Gita wird in diesem Zusammenhang das Wort Mamaivangso verwendet, das bestätigt, dass die Lebewesen Teile Krishnas sind. Kein vernünftiger Mensch wird deshalb der Theorie zustimmen, dass die Überseele und die individuelle Seele zur gleichen Kategorie gehören. Sie sind zwar qualitativ gleich, aber quantitativ ist die Überseele immer absolut und die individuelle Seele ist immer untergeordnet. Das ist die Schlussfolgerung der Veden. In diesem Zusammenhang werden zwei wichtige Wörter verwendet, nämlich Janmaya und Chinmaya. Nach der Grammatik des Sanskrit wird das Wort Mayat im Sinne von Umwandlung gebraucht, aber auch im Sinne von genügendes Ausmaß. Gemäß der Interpretation der Mayavadi-Philosophen deuten die Worte Janmaya und Chinmaya darauf hin, dass das Lebewesen immer mit dem Höchsten gleich ist. Man muss jedoch berücksichtigen, ob das Affix Mayat im Sinne von genügendes Ausmaß oder Umwandlung gebraucht wird. Das Lebewesen besitzt niemals etwas in genau dem gleichen Ausmaß wie die höchste Persönlichkeit Gottes. Und daher kann das Affix Mayat unmöglich bedeuten, dass das Lebewesen in sich selbst genügend sei. Das individuelle Lebewesen besitzt niemals genügendes Wissen. Wie sonst hätte es unter die Herrschaft Mayas, der materiellen Energie, geraten können? Das Wort genügend kann daher nur im Verhältnis zur Größe des Lebewesens als zutreffende Bedeutung anerkannt werden. Die spirituelle Einheit des höchsten Herrn und der Lebewesen darf auf keinen Fall als gleichartig angesehen werden. Jedes Lebewesen ist individuell. Wären alle Lebewesen gleichartig und eins, so würde dies bedeuten, dass bei der Befreiung einer einzigen individuellen Seele auch alle anderen individuellen Seelen sofort Befreiung erlangen würden. Doch die Wirklichkeit sieht so aus, dass jede individuelle Seele in der materiellen Welt auf unterschiedliche Weise genießt und leidet. Das Wort Mayat wird auch im Sinne von Umwandlung gebraucht und manchmal bedeutet es auch Nebenprodukt. Die Theorie der Unpersönlichkeitsanhänger besagt, dass Brahman habe verschiedene Körper angenommen und dies sei sein Lila oder Spiel. Es gibt jedoch Tausende und Abertausende von Lebensformen in den unterschiedlichsten Lebensbedingungen, wie Menschen, Halbgötter, Tiere und Vögel. Und wenn sie alle Erweiterungen der höchsten absoluten Wahrheit wären, wäre es für sie nicht nötig, befreit zu werden, weil das Brahman ja bereits befreit ist. Eine andere Theorie, die die Mayavadis aufgestellt haben, besagt, dass die verschiedenen Arten von Körpern in jeder Schöpfung manifestiert werden und dass am Ende des Zeitalters dieser Schöpfung die vielen Körper, das heißt die Erweiterungen des Brahmans, von selbst wieder eins würden, wodurch sich alle Manifestationen auflösten. Im nächsten Zeitalter dann, so besagt ihre Theorie, erweitert sich das Brahman aufs Neue in verschiedene Körperformen. Wäre diese Vorstellung zutreffend, so würde dies bedeuten, dass das Brahman einem Wandel unterworfen wäre. Doch dies ist nicht möglich. Aus dem Vedanta Sutra erfahren wir, dass das Brahman von Natur aus voller Freude ist. Wie könnte es sich also in einen Körper umwandeln, der Leiden unterworfen ist? In Wirklichkeit ist es so, dass die Lebewesen als Teilchen des Brahmans winzige Partikel sind, die leicht von der illusionierenden Energie bedeckt werden können. Wie bereits erklärt wurde, sind die winzigen Teile des Brahman wie Funken, die voller Freude im Feuer tanzen, aber für sie besteht die Möglichkeit, aus dem Feuer zu fallen und zu Rauch zu werden, der im Grunde nur ein anderer Zustand des Feuers ist. Die materielle Welt ist wie der Rauch und die spirituelle Welt ist wie das lodernde Feuer. Die unzähligen Lebewesen neigen dazu, unter den Einfluss der illusionierenden Energie zu geraten. Und wenn dies geschieht, fallen sie von der spirituellen Welt in die materielle Welt. aber sie können auch wieder befreit werden, wenn sie sich durch die Entwicklung wirklichen Wissens von der Verunreinigung durch die materielle Welt vollständig reinwaschen. Die Asuras vertreten die Theorie, dass die Lebewesen aus der materiellen Natur, Prakriti, entstanden seien, nachdem diese vom Purusha berührt wurde. Doch auch diese Theorie kann nicht anerkannt werden, weil sowohl die materielle Natur als auch die höchste Persönlichkeit Gottes ewig existieren. Weder die materielle Natur noch die höchste Persönlichkeit Gottes sind der Geburt unterworfen. Der höchste Herr wird deshalb als Aja, ungeboren, bezeichnet. Und ebenso wird auch die materielle Natur als Aja bezeichnet. Beide Wörter, Aja sowie Aja, bedeuten ungeboren. Und weil sowohl die materielle Natur als auch der höchste Herr ungeboren sind, ist es nicht möglich, dass sie die Lebewesen gezeugt haben. Wie Wasser in Verbindung mit Luft unzählige Bläschen erzeugt, so bewirkt die Verbindung der materiellen Natur mit der höchsten Person das Erscheinen des Lebewesens in der materiellen Welt. Genau wie die Luftblasen im Wasser in unterschiedlichen Größen erscheinen, so erscheinen die Lebewesen unter dem Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur in verschiedenen Formen und Lebensumständen. Es ist daher nicht falsch, den Schluss zu ziehen, dass alle Lebewesen, die in der materiellen Welt in verschiedenen Formen erscheinen, beispielsweise als Menschen, Halbgötter, Tiere und Vögel, ihre jeweiligen Körper aufgrund ihrer Wünsche bekommen. Niemand ist in der Lage zu sagen, wann solche Wünsche in den Lebewesen erwacht sind. Und daher heißt es, Anati Karma, die Ursache des materiellen Daseins ist unauffindbar. Niemand weiß, wann das materielle Leben begann, was jedoch nichts an der Tatsache ändert, dass es einen Anfang hat. Denn ursprünglich ist jedes Lebewesen ein spiritueller Funken. Genau wie die Funken, die zu Boden gefallen sind, einen Anfang haben, so haben auch die Lebewesen, die in die materielle Welt gefallen sind, einen Anfang. Aber wann dies war, vermag niemand zu sagen. Selbst wenn zur Zeit der Vernichtung diese Lebewesen in das spirituelle Dasein des Höchsten eingehen und dort in einem tiefschlafähnlichen Zustand verharren, verlöschen ihre ursprünglichen Wünsche, über die materielle Welt zu herrschen, nicht. Und wenn erneut eine kosmische Manifestation stattfindet, kommen die Lebewesen wieder hervor, um sich die gleichen Wünsche zu erfüllen. Und so erscheinen sie in den verschiedenen Lebensformen. Der Zustand der Lebewesen, wenn sie zur Zeit der Vernichtung in den Höchsten eingehen, wird mit Honig verglichen. In einer Honigwabe bleiben die Geschmäcker der verschiedenen Blüten und Früchte, aus denen der Honig gewonnen wurde, erhalten. Wenn man den Honig kostet, kann man zwar nicht genau feststellen, welcher Honig von welcher Blüte stammt, doch der köstliche Geschmack des Honigs beweist, dass der Honig keine einheitliche Masse ist, sondern eine Mischung aus verschiedenen Geschmacksrichtungen. In diesem Zusammenhang gibt es auch noch ein anderes Beispiel. Obwohl die Flüsse letztlich in das Meer strömen, bedeutet dies nicht, dass sie ihre individuelle Identität verlieren. Obwohl sich das Wasser des Ganges und der Yamuna mit dem Wasser des Meeres vermischt, bleiben sowohl der Ganges als auch die Yamuna weiterhin gesondert bestehen. Beim Eingehen der Lebewesen in das Brahman zur Zeit der Vernichtung werden auch die verschiedenen Körperarten vernichtet. Was jedoch die Lebewesen betrifft, so bleiben sie mit ihren verschiedenen Arten von Wünschen als Individuen im Brahman, bis die nächste materielle Schöpfung stattfindet. So wie sich der salzige Geschmack des Meereswassers und der süße Geschmack des Gangeswassers voneinander unterscheiden und dieser Unterschied stets bestehen bleibt, so bleibt auch der Unterschied zwischen dem höchsten Herrn und den Lebewesen ewig bestehen. Selbst zur Zeit der Vernichtung, wenn es so aussieht, als würden sie miteinander verschmelzen. Hieraus ergibt sich, dass die Lebewesen, selbst wenn sie von allen Unreinheiten der materiellen Bedingtheit frei werden und in das spirituelle Königreich gelangen, ihre individuellen Arten des Geschmacks in der Beziehung zum höchsten Herrn bewahren. Die Veden in Person fuhren fort. Lieber Herr, unsere Schlussfolgerung lautet, dass sich alle Lebewesen zu deiner materiellen Energie hingezogen fühlen. Und ihre irrtümliche Auffassung, sie seien Erzeugnisse der materiellen Natur, verursacht, dass sie ihre ewige Beziehung zu dir vergessen und von Körper zu Körper wandern. Aus Unwissenheit identifizieren sich diese Lebewesen fälschlich mit den verschiedenen Lebensformen, in denen sie sich befinden. Und wenn sie die menschliche Form des Lebens erreichen, glauben sie einer bestimmten Menschenklasse, Nation, Rasse oder sogenannten Religion anzugehören, weshalb sie ihre wirkliche Identität als deine ewigen Diener völlig vergessen. Aufgrund dieser falschen Lebensauffassung sind sie dem Kreislauf wiederholter Geburten und Tode unterworfen. Wenn eines von Millionen solcher Lebewesen zu wahrer Intelligenz kommt, erlangt es durch die Gemeinschaft mit reinen Gottgeweihten ein Verständnis vom Krishna-Bewusstsein und entkommt dem Einfluss der materiellen Fehlauffassungen. Im Chaitanya-Charitamrita erklärt Sri Chaitanya, dass die Lebewesen im Universum durch viele verschiedene Lebensarten wandern. Doch wenn eines von ihnen zu ausreichender Intelligenz gelangt, kann es sich durch die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters und Krishnas, der höchsten Persönlichkeit Gottes, dem Krishna-Bewusstsein zuwenden und sein hingebungsvolles Leben beginnen. Es steht geschrieben, Harim Vina Namriting Taranti. Ohne die Hilfe der höchsten Persönlichkeit Gottes kann man der Gewalt der wiederholten Geburten und Tode nicht entkommen. Mit anderen Worten, nur der höchste Herr, die Persönlichkeit Gottes, kann die bedingten Seelen aus dem Kreislauf der sich wiederholenden Geburten und Tode erlösen. Die Veden in Person fuhren fort. Der Einfluss der Zeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und die materiellen Leiden wie sengende Hitze, klirrende Kälte, Geburt, Tod, Alter und Krankheit sind allesamt nichts weiter als die Bewegung deiner Augenbrauen. Alles geschieht unter deiner Führung. In der Bhagavad Gita wird gesagt, dass alle materiellen Aktivitäten unter der Führung der höchsten Persönlichkeit Gottes, Krishna, vonstatten gehen. Für Menschen, die sich dem Herrn nicht ergeben haben, stellen die Bedingungen des materiellen Daseins nur Widrigkeiten dar. Aber für die ergebenen Seelen, die im Krishna-Bewusstsein völlig verankert sind, können diese Umstände keine Quelle der Furcht sein. Als Srinivasadev erschien, fürchtete sich Prahlad Maharaj nicht im geringsten vor ihm, wohingegen sein atheistischer Vater sogleich dem Tod in Person gegenüberstand und von ihm getötet wurde. Während Srinivasadev Atheisten wie Hiranyakashipu als tot erscheint, ist er für Gottgeweihte wie Prahlad stets der Quell aller Güte und aller Freude. Ein reiner Gottgeweihter fürchtet sich daher nicht vor Geburt, Tod, Alter und Krankheit. Ein weiterer Vers von Sripad Sridhar Swami lautet, »Mein lieber Herr, ich bin ein Lebewesen, das ständig unter den Bedingungen des materiellen Daseins leidet. Ich bin vom alles niederwälzenden Rad des materiellen Daseins in Stücke gemahlen worden, und weil ich während meines Aufenthalts in der materiellen Welt so viele Sünden auf mich geladen habe, schmachte ich nun im lodernden Feuer materieller Reaktionen. Auf irgendeine Weise, mein lieber Herr, bin ich nun endlich dahin gelangt, Zuflucht bei deinen Lotusfüßen zu suchen. Bitte nimm dich meiner an und gewähre mir Schutz. Und in einem Gebet von Srila Narottam Das Thakur heißt es, mein lieber Herr, o Sohn Nanda Maharajas, Gefährte der Tochter Vrishabhanus, nun endlich, nachdem ich unter den materiellen Bedingungen des Lebens furchtbar gelitten habe, suche ich Zuflucht bei deinen Lotusfüßen. Und ich flehe dich an, mir gnädig zu sein. Bitte stoße mich nicht von dir. Ich habe keine andere Zuflucht als dich. Die Schlussfolgerung lautet, dass jeder Vorgang zur Selbstverwirklichung und Gotteserkenntnis, außer Bhakti-Yoga, dem hingebungsvollen Dienst, äußerst schwierig ist. In ungeteiltem Krishna-Bewusstsein, beim hingebungsvollen Dienst für den Herrn Zuflucht zu suchen, ist deshalb ganz besonders im gegenwärtigen Zeitalter der einzige Weg, von der Verunreinigung durch das materielle bedingte Leben frei zu werden. Diejenigen, die sich nicht im Krishna-Bewusstsein betätigen, verschwenden nur ihre Zeit und sie können kein wirkliches spirituelles Leben aufweisen. Sri Ramachandra sagte einmal: Jedem, der sich mir ergibt und endgültig beschließt, mein ewiger Diener zu sein, schenke ich immer Vertrauen und Sicherheit, denn das ist meine natürliche Neigung. Ebenso sagte Sri Krishna in der Bhagavad Gita: Die Macht der materiellen Natur ist unüberwindlich. Doch wer sich mir ergibt, kann die Macht der materiellen Natur sehr leicht hinter sich lassen. Die Gottgeweihten sind nicht im geringsten daran interessiert, sich mit den Nicht-Gottgeweihten zu streiten, um deren Theorien zu widerlegen. Statt ihre Zeit zu verschwenden, widmen sie sich in ungetrübtem Krishna-Bewusstsein dem liebevollen transzendentalen Dienst des Herrn. Die Veden in Person fuhren fort: Lieber Herr, die großen mystischen Yogis mögen zwar vollständige Herrschaft über den Elefanten des Geistes und den Sturm der Sinne besitzen, doch wenn sie nicht bei einem echten spirituellen Meister Zuflucht suchen, fallen sie dem Einfluss der materiellen Natur zum Opfer und erlangen in ihren Bemühungen um Selbstverwirklichung niemals Erfolg. Solche führerlosen Menschen werden mit Kaufleuten verglichen, die versuchen, auf einem Schiff ohne Kapitän über das Meer zu fahren. Durch eigene Anstrengungen kann also niemand der Gewalt der materiellen Natur entkommen. Man muss einen autorisierten spirituellen Meister annehmen und nach seiner Weisung handeln. Erst dann kann man die Unwissenheit der materiellen Bedingtheit überwinden. Shripad Sridhar Swami verfasste in diesem Zusammenhang einen sehr schönen Vers, in welchem er sagt: O allbarmherziger spiritueller Meister, Vertreter der höchsten Persönlichkeit Gottes, wann wird mein Geist deinen Lotusfüßen völlig hingegeben sein? Erst dann werde ich durch deine Gnade alle Hindernisse auf dem Pfad des spirituellen Lebens überwinden können und immer voller Glückseligkeit sein. Wahrer ekstatischer Samadhi, das heißt völlige Ausrichtung der Gedanken auf die höchste Persönlichkeit Gottes, kann man dadurch erlangen, dass man sich ständig dem Dienst des Herrn widmet. Und diese ständige Beschäftigung ist nur dann möglich, wenn man unter der Führung eines autorisierten spirituellen Meisters handelt. Die Veden geben deshalb die Anweisung, dass sich jeder, der die Wissenschaft des hingebungsvollen Dienstes erlernen will, einem echten spirituellen Meister unterwerfen muss. Einen echten spirituellen Meister kann man daran erkennen, dass er die Wissenschaft des hingebungsvollen Dienstes von der Schülernachfolge erhalten hat. Diese Schülernachfolge wird Shrotriyam genannt. Das Hauptmerkmal desjenigen, der ein spiritueller Meister in der Schülernachfolge geworden ist, besteht darin, dass er hundertprozentig im Bhakti-Yoga verankert ist. Manchmal unterlassen es Menschen, einen spirituellen Meister anzunehmen und versuchen stattdessen, durch den Vorgang des mystischen Yoga Selbstverwirklichung zu erlangen. Doch es gibt viele Beispiele von Yogis, die auf diesem Weg zu Fall gekommen sind. Sogar solch große Yogis wie Vishwamitra. In der Bhagavad Gita sagt Arjuna, dass es ebenso schwierig sei, den Geist zu beherrschen, wie einen Sturm aufzuhalten. Manchmal wird der Geist auch mit einem verrückt gewordenen Elefanten verglichen. Ohne den Anweisungen eines spirituellen Meisters zu folgen, kann man den Geist und die Sinne nicht beherrschen. Mit anderen Worten, Wenn man mystischen Yoga praktiziert, aber keinen autorisierten spirituellen Meister annimmt, wird man mit Sicherheit scheitern. Auf diese Weise verliert man nur seine kostbare Zeit. Die Veden erklären, dass niemand über vollkommenes Wissen verfügen kann, ohne von einem Acharya geführt zu werden. Acharya waren Purusho Veda. Wer einen Acharya angenommen hat, weiß, was richtig und was falsch ist. Die absolute Wahrheit kann nicht durch Diskussionen verstanden werden. Wer die vollkommene brahminische Stufe erreicht hat, entwickelt auf natürliche Weise Entsagung. Er strebt nicht nach materiellem Gewinn, denn er ist durch spirituelles Wissen zur Erkenntnis gekommen, dass es auf der Welt an nichts mangelt. Die höchste Persönlichkeit Gottes hat alles in reichlichem Maße zur Verfügung gestellt. Ein wirklicher Brahmana bemüht sich deshalb nicht um materielle Vollkommenheit. Vielmehr wendet er sich an einen echten spirituellen Meister, um von ihm Anweisungen entgegenzunehmen. Das Merkmal, durch das sich ein spiritueller Meister auszeichnet, wird als Brahmanishtang bezeichnet, was bedeutet, dass er alle anderen Tätigkeiten aufgeben und sein Leben ausschließlich dem Dienst Krishnas, der höchsten Persönlichkeit Gottes, geweiht hat. Wenn sich ein echter Schüler an einen echten spirituellen Meister wendet, betet er ergeben zu dem spirituellen Meister: »O Meister, bitte nimm mich als deinen Schüler an und unterweise mich, so dass ich alle anderen Vorgänge der Selbstverwirklichung aufgeben und mich einfach nur dem Krishna-Bewusstsein, dem hingebungsvollen Dienst, widmen kann.« Der Gottgeweihte, der dem Herrn unter der Führung eines spirituellen Meisters transzendentalen, liebevollen Dienst darbringt, denkt im Inneren: »Mein lieber Herr, du bist der Quell aller Freude, und nun bist du gegenwärtig. Was ist im Vergleich dazu die vergängliche Freude wert, die man aus Gesellschaft, Freundschaft und Liebe gewinnt?« Menschen, die nicht wissen, dass du der höchste Quell aller Freude bist, bemühen sich törichterweise, Freude aus der Befriedigung der Sinne zu gewinnen. Doch diese Art der Freude ist vergänglich und illusorisch. In diesem Sinne hat Vidyapati, ein großer Vaishnava-Geweihter und Dichter, folgenden Vers verfasst: »Mein lieber Herr, zweifellos ist in Gesellschaft, Freundschaft und Liebe so etwas wie Freude zu finden, auch wenn sie nur materiell ist. Doch solche Freude kann meinem Herzen, das wie eine Wüste ist, keine Zufriedenheit schenken. In der Wüste ist ein ganzes Meer von Wasser vonnöten. Was nützt es deshalb, wenn man nur einen Tropfen Wasser auf den Wüstensand gießt? Ebenso lassen sich die zahllosen Wünsche, die sich in unserem materiell verunreinigten Herzen befinden, nicht durch eine materielle Gesellschaft der Freundschaft und Liebe zufriedenstellen. Wenn unser Herz jedoch Freude aus dem höchsten Quell der Freude empfängt, können wir wirkliche Zufriedenheit finden.« Diese transzendentale Zufriedenheit kann man nur im hingebungsvollen Dienst, im vorbehaltlosen Krishna-Bewusstsein erfahren.